Kindern und seinem Hause nach ihm befehle, dass sie den Weg Jehovas bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit Jehova auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und Jehova sprach, weil das Geschrei von Sodom und Gomorra groß und weil ihre Sünde sehr schwer ist, so will ich doch hinabgehen und sehen, ob sie nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, völlig getan haben, und wenn nicht, so will ich wissen. Und die Männer wandten sich von dannen und gingen nach Sodom, Abraham aber blieb noch vor Jehova stehen. Das soll ursprünglich andersherum gelautet haben, Jehova aber blieb noch vor Abraham stehen. Und Abraham trat hinzu und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gesetzlosen oder Gottlosen wegraffen? Vielleicht sind 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Orte nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Gesetzlosen zu töten, so dass der Gerechte sei wie der Gesetzlose. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben. Und Jehova Yahweh sprach, wenn ich in Sodom innerhalb der Stadt 50 Gerechte finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Orte vergeben. Und Abraham antwortete und sprach, siehe doch, ich habe mich unterwunden, zu dem Herrn zu reden, und ich bin Staub und Asche. Vielleicht mögen an den 50 Gerechten 5 fehlen. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt verderben? Und er sprach, ich will sie nicht verderben, wenn ich 45 da selbst finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden, und sprach, vielleicht mögen 40 da selbst gefunden werden. Und er sprach, ich will es nicht tun, um der 40 willen. Und er sprach, möge doch der Herr nicht zürnen, und ich will reden, vielleicht mögen 30 da selbst gefunden werden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich 30 da selbst finde. Und er sprach, siehe doch, ich habe mich unterwunden, zu dem Herrn zu reden, vielleicht mögen 20 da selbst gefunden werden. Und er sprach, ich will nicht verderben, um der 20 willen. Und er sprach, möge doch der Herr nicht zürnen, und ich will nur noch diesmal reden, vielleicht mögen 10 da selbst gefunden werden. Und er sprach, ich will nicht verderben, um der 10 willen. Und Jehova ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Abrahams Fürbittegebet für Sodom. Erste Frage, ist das überhaupt ein Gebet? Ich habe zu diesem Thema, als ich es vor Wochen noch einmal wieder aufgefrischt habe, habe ja mal vor 15 Jahren ungefähr mich mit dem Thema beschäftigt und damals, wie gesagt, dieses Heft geschrieben, was ihr heute Abend in der Mark mitnehmen könnt. Aber manchmal holt Gott aus der Versenkung wieder etwas hervor und man beschäftigt sich ganz neu damit. Und das Thema kommt dann nach 15 Jahren sicher anders als vor jener Zeit. Ich habe in 2 Kommentare hineingesehen, einen alten und einen neuen. Und ich muss sagen, und das ist mir schon öfter passiert, der alte Kommentar zu Beginn dieses Jahrhunderts hat mir mehr gegeben als der neue. Als die Ausleger noch in dieser Ruhe arbeiten konnten, ohne dass vielleicht gerade ein Flugzeug über ihrem Haus die Schallmauer durchbrach oder Lastwagen ratterten vor der Tür herum, da haben sie so ausführliche, lange, manchmal zu langatmige Kommentare geschrieben. Und ich habe einen Kommentar von dem besten Hebräischkenner Anfang dieses Jahrhunderts, der damals sehr bekannte Professor Eduard König, geheimer Konsistorialrat in Bonn, was hatten diese Leute für Titel damals, und er hat also eine Grammatik des Hebräischen entworfen und viele sehr gute Auslegungen. Er und andere halten das für ein Gebet, Fürbittegebet des Abraham. Jetzt habe ich in eine neuere Auslegung hineingeschaut und der neuere Ausleger meint, das sei eigentlich kein Gebet. Ja, ich habe mich gefragt, was ist es denn sonst? Ein Frage- und Antwortspiel oder was? Ein Interview? Da sieht man typisch den Theoretiker, den blassen Theoretiker, der meint, das ist so ein Interview. Ist dann der Abraham so als einer vor Gott gestanden, wie man das manchmal heute sieht, so einer, der einen Politiker interviewt mit dem Mikrofon in der Hand. Oh Herr, was meinst du über Sodom, nicht wahr? So, und dann ruckert er das Mikrofon vor der Nase. Entschuldigung, das ist typisch für unsere Zeit. Das ist nicht der Sinn. Das ist doch hier nicht ein Frage- und Antwortspiel, sondern das ist eine Sache, die dem Abraham zutiefst am Herzen liegt. Hier tritt einer priesterlich in den Riss, Es war ja sein Neffe Lot schließlich in dieser Stadt und das hat ihn schon aus familiären Gründen interessiert, was wird mit dieser Stadt. Zutiefst aber geht es ihm um das Wesen Gottes selber, noch mehr als um den Lot. Es ist eine Frage, was bist du für ein Gott und wie steht es, o Herr, mit der Gerechtigkeit, mit deiner Gerechtigkeit? Es geht um Lot, es geht um Sodom und seine mögliche Verschonung und es geht zutiefst um Gottes Wesen und Grundsätze. Was war eigentlich Sodoms Sünde? Wir gehen hoffentlich nicht in irgendeinen Film, der vielleicht irgendwo läuft, unter dem Titel Sodom und Gomorra, gab es schon mal so Filme, habe ich in Zeitung gesehen. Da wollen wir uns bitte nicht orientieren. Die machen natürlich nur Geschäfte mit der Lust und außerdem haben wir da sehr trübe Quellen, sondern wir schauen in die Schrift hinein und da erfahren wir eine ganze Menge. Die Sünde Sodoms hatte seine Wurzel und begann mit einem Wirtschaftswunder. Da war nämlich ein Wirtschaftswunder, da war Üppigkeit und da hatte man genug zu essen und keine Probleme, Luxus, Üppigkeit, Wohlstand, Wohlfahrt. Ich habe noch im Ohr, wie unser lieber Bruder Adolf Heller, das sind jetzt vielleicht schon 20 Jahre her, als er in einem Dienst gesagt hat, Gott hat die Deutschen nach dem verlorenen Krieg gestraft, unter anderem mit dem Wirtschaftswunder. Da denken wir, es ist doch eine Gnade Gottes. Zunächst war es eine Gnade, dass man satt zu essen hatte, aber was dann daraus wurde, Üppigkeit, Luxus, immer mehr, immer reicher, immer mehr Geld, immer mehr Besitz, das war eine Strafe und ein Gericht. Gott strafte die Deutschen, sagte Adolf Heller, mit dem Wirtschaftswunder, von göttlicher Warte aus gesehen. Denn da war der Hunger nicht mehr so nach dem Wort Gottes, wenn der äußere Hunger auch nicht mehr da war. Wenn das aber so ist, wenn das Wirtschaftswunder in gewisser Weise in den 50er, 60er Jahren ein Gericht Gottes war, dann ist ja eigentlich das Ende dieses Wunders eine Gnade. Hast du es auch mal schon so angesehen, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr in die Grenzen und Schranken gewiesen werden? Das ist in einer Hinsicht eine Gnade. Es begann bei Sodom mit einem Wirtschaftswunder, denn das war eine sehr gute, üppige Gegend, schon äußerlich. Nicht umsonst hat der Neffe des Abraham, der Lot, der ja mitging, als Abraham aus Ur in Chaldäa herausgerufen wurde, ob das nach dem Willen Gottes war, weiß ich nicht. Ich lese nichts davon, dass der Lot herauskommen sollte, aber der ging eben mal mit, naja. Und nun mussten sich aber dann eines Tages die Wege trennen, denn die Hirten des Lot und die Hirten des Abraham, das haben sie schon vielleicht als Kind gelernt in der Sonntagsschule, die bekamen bekanntlich in 1. Mose 13 Zank. Und Abraham als der Onkel, als der Ältere, hat dem Jüngeren die Wahl gelassen, wo willst du hin? Willst du zur Rechten, willst du zur Linken? Und der Lot hat sich die Gegend angeguckt, oder er wusste ja, wie es mit der Fruchtbarkeit der Äcker und Wiesen bestellt war. Und er hat also gesehen, 1. Mose 13, Vers 10, Richtung Sodom, da findet das Vieh fette Weide. 1. Mose 13, Vers 10, Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. Bevor Jehova Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan. Er schlug also Zelte auf bis nach Sodom, Vers 12. Lot schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und den Ausdruck sollten wir uns mal gut merken. Er schlug Zelte auf bis nach Sodom. Vielleicht hat ihn der Onkel gewarnt. Hör mal, Lot. Ich warne dich. Du weißt, die Stadt da hinten hat einen üblen Ruf. Und was hat der Lot geantwortet? Onkel, hab keine Angst, ich weiß meine Grenzen. Aber sieh mal, bis an die Grenzen der Stadt, das schöne, üppige Land, da soll mein Vieh nicht weiden. Ich weiß meine Grenzen, ich gehe nur bis nach Sodom, ich gehe nicht nach Sodom. Keine Angst, Onkel. Also Lot schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und so gibt es ja auch immer wieder Gotteskinder, die haben dauernd die Frage auf den Lippen, ist das Sünde? Nun, man kann ja mal so fragen, man muss auch manchmal so fragen. Nicht bei allen, aber bei manchen Fragestellern habe ich den Eindruck, die fragen so mit dem Hintergedanken, was noch nicht Sünde ist. Bis nach Sodom will ich aber alles noch mitnehmen, was mir die Welt bietet. Wenn es schon Sünde ist, nein, nein, aber was noch so gerade nicht Sünde ist, das möchte ich doch mitnehmen. Das ist sicher keine Haltung, die von großer Reife oder tiefer inniger Liebe zum Herrn Jesus zeugt, sondern ich glaube, dass der Herr sich mehr freut, wenn man umgekehrt sagt, Herr Jesus, was kann ich dir noch geben, sodass ich gelöster dir nachfolgend bin, auch wenn es noch nicht ganz Sünde ist. 1. Mose 13, 12. Lot schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Ja, dann lesen wir mal ein Kapitel später. 1. Mose 14, 12. Und sie nahmen Lot, als da ein Krieg entstand, 5 Städte gegen 4. Sie nahmen Lot, Abrams Bruderssohn, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Ach so, hat doch gerade noch seinem Onkel gesagt, nicht wahr? Ich darf das mal heute Abend ein bisschen veranschaulichen. Er hat doch gerade seinem Onkel gesagt, keine Angst, Onkel Abraham, ich weiß meine Grenzen, na dann ist gut. Und jetzt schickt er eine Postkarte an Abraham, ich sag's mal etwas modern, Adressenänderung. Neue Adresse, Lot, Sodom Süd, große Freiheit Nummer 17, ja? Ich habe meine Adresse geändert, lieber Onkel. Was, schreibt der Onkel, Lot, wie kommst du denn dazu, Onkel? Habe keine Sorge. Ich bin nicht nach Sodom gegangen, um mich zu vergnügen, sondern gerade weil ich höre und irgendwie mitkriege, was da los ist, da muss man doch mal reformieren. Da muss man mal wirklich den christlichen Kommunalpolitiker spielen. Ich möchte also da wirklich was ändern in dieser Stadt. Und der erste Besitzer einer Vergnügungsbar hat schon gesagt, er kommt vielleicht mal und wir machen einen Hauskreis auf. Und ich hoffe, dass ich im Laufe der Zeit, lieber Onkel Abraham, so 40, 50 Leute zusammenkriege in den Hauskreis. Also mir schwebt da Großes vor und ich glaube, dass doch da viele Menschen sind, die sind ihre Sünden leid und die wollen etwas anderes, sie wollen Gerechtigkeit. 1. Mose 19, Vers 1, was lesen wir da? Der Lot hat Karriere gemacht. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom und Lot saß im Tore Sodoms. Da wurde damals Gericht gesprochen. Es ging ihm also wirklich darum, dort etwas zu verbessern. Neutestamentlich ausgedrückt ein christlicher Weltverbesserer, der da meint, er kann diese Stadt reformieren. Ja, soll man da nicht Zeugnis geben und soll man da nicht der Stadt Bestes suchen? Es ist ein Unterschied, ob man wie die Israeliten nach Babylon mit Gewalt verschleppt worden oder ob man selber nach Babel geht. Der Lot hätte dort nicht hingehen müssen. Und wie hat er sich nun dort gefühlt? Hat er sich gut gefühlt oder wie hat er sich gefühlt? Das erfahren wir ziemlich weit hinten im Neuen Testament. 2. Petri 2, Vers 8. Da erfahren wir etwas, wie es dem Lot so in dem Sodom gefallen hat. 2. Mose 2, Vers 8. Denn der 2. Petri 2, Vers 8. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen, gottlosen Werken. Er quälte Tag und Nacht seine gerechte Seele. Er wollte reformieren und schaffte es doch nicht. Er sah lauter Gräuel und Laster, die auf dem Boden des Wohlstands erblüht waren. Und er quälte sich. Man muss ja sagen, im Blick auf den Lot, Gott sei Dank, dass er sich quälte. Er hat sich nicht angepasst. Deshalb hat auch Gott ihn nachher herausgerettet. Aber was ist das doch eine notvolle Situation. Wenn ich einen Brief kriegen würde, im Paulus Verlag, lieber Bruder Schumacher, wir haben unsere Adresse geändert, Hamburg, St. Pauli haben wir uns niedergelassen. Ach, schreibt mir die Schwester nach einem halben Jahr, wir fühlen uns hier gar nicht wohl, lieber Bruder. Also dieser Krach die ganze Nacht und die ganze Atmosphäre, Zuhälter und alles läuft darum. Nein, das ist doch nichts für uns. Ja, was würden Sie dann antworten? Was würde ich dann schreiben? Lieber Bruder, liebe Schwester, warum sind Sie nicht lieber in den Schwarzwald gegangen? Und wenn Sie nach Hamburg gehen, dann gehen Sie nach Wandsbek oder sonst wo. Da gibt es sehr schöne Viertel, da habe ich auch schon gewohnt. Wenn ich dort gedient habe, dann müssen wir nicht gerade nach St. Pauli. So macht's hier der Lot und er quälte seine gerechte Seele. In Hesekiel 16 wird uns einmal die Sünde Sodoms von der Wurzel her gezeichnet. Die Wurzel war wirklich das Wirtschaftswunder. Hesekiel 16, da tut ja Gott etwas, was wir besser nicht tun. Die Sünden verschiedener Leute, Gruppen, Städte vergleichen. Manchmal machen wir das ja auch. Also schlimm wie die ist die noch lange nicht. Und der ist ja noch schlimmer. Und die Gemeinde, die ist viel schlimmer wie die. Und wie gut, dass ich so nicht bin. Die Sünden anderer Menschen, Gruppen vergleichen, das sollten wir lieber nicht tun. Nur Gott kennt die Herzen und Beweggründe, die Motivwurzelchen, wie Wolfgang Jugel sagt. Gott kann sich das leisten, der absolut gerechte Richter. Und er tut das einmal in Ezekiel 16 und er vergleicht die Sünden dreier Städte. Nach der Reichsteilung gab es im Norden das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Die Hauptstadt von Israel war Samaria und die Hauptstadt von Juda war Jerusalem. Jerusalem, Samaria und die in uralter Zeit zerstörte Stadt Sodom. Die Sünden der Bewohner werden miteinander verglichen und siehe da, wer hat am meisten gesündigt? Jerusalem. Jerusalem. Die Propheten ziehen öfter Parallelen zwischen Jerusalem und Sodom oder Jerusalem und Ägypten. Und in heiliger, göttlicher, beißender Ironie, da werden die Vorsteher von Jerusalem in Jesaja 1 genannt, Vorsteher von Sodom. Nun, worin bestand deren Sünde? Die Sünde Sodoms war folgende, Ezekiel 16, 49, siehe, dies war die Missetat Sodoms. Das fängt nicht an mit schlimmen Gräueln, das fängt ganz anders an. Das kennen wir sehr gut aus der deutschen Nachkriegsgeschichte. Siehe, das war die Missetat Sodoms deiner Schwester Hoffart. Fülle von Brot und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern. Aber die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie nicht. Und sie waren hochmütig und verübten Gräuel vor meinem Angesicht. Fülle von Brot ist an und für sich keine Sünde. Aber wenn sich zu dieser Fülle von Brot, und man hat alles, was das Herz begehrt und leidet gar keinen Mangel, wenn sich dazu ein Hochmut gesellt und ein krasser Egoismus, dass man des Armen und Elenden nicht gedenkt und für irgendwelche Sammlungen Brot für die Welt oder wohin man das auch gibt, für die Armen, Kranken, Blinden, Hungernden, da hat man gar nichts übrig, nur ich, meiner, mir, mich und dazu ein Hochmut, die sind ja selber schuld, wenn sie nicht so viel haben wie ich, dann ist das große Sünde und zugleich der Boden für Gräuel und Laster. Und so war das in Sodom nach Ezekiel 16, 49. In Jesaja 3, Vers 9 wird uns noch eine weitere Sünde Sodoms mitgeteilt. Jesaja 3, Vers 9, der Ausdruck ihres Angesichts zeugt wider sie von ihrer Sünde, sprechen sie offen wie Sodom. Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt wider sie, das ist biblische Psychologie. Vielleicht haben wir auch schon mal Menschen gesehen, auf deren Gesicht stand geschrieben, mehr oder weniger ja bei jedem Menschen, aber bei manchen so krass, dass man es gar nicht übersehen kann. Das ist ein Mensch mit einem inneren Aufruhr, mit einer Rebellion, mit einem Trotz, mit einer Finsternis. Der ist verfinstert, der ist in den Banden Satans. Seine Gier oder seine Lust oder sein Trotz oder seine Aggression stehen ihm auf dem Gesicht geschrieben. Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt wider sie. Wir wollen uns über solche Leute nicht erheben. Wir wollen daran denken, was steht in Epheser 5, Vers 8 geschrieben. Da sagt es der Apostel Paulus so wunderbar. Da nimmt er kein Blatt vor den Mund. Die große Verwandlung, die mit Gottes Kindern stattfindet. Ihr wart einst Finsternis, nun aber ein Licht in dem Herrn. Ihr wart einst Finsternis, nun aber ein Licht in dem Herrn. Wir haben alle irgendwo unseren Arbeitsplatz. Nicht jeder arbeitet mit Gläubigen zusammen, wie ich es tun darf. Mancher muss mitten in der Welt arbeiten. Und wenn wir mitten in der Welt sind, Straßenbahn, Zug oder wo auch immer, Großstadt besonders, da merkt man im Laufe der Zeit die Verfinsterung der Atmosphäre gar nicht mehr so. Ich erinnere mich an eine der ersten Jugendfreizeiten, die ich mitmachen durfte bei unseren Brüdern Karl Geier, Adolf Heller, 1947 in Plochingen. Und als die Freizeit herum war, da war Erweckungsluft und da war ein sehr intensives Wirken des Geistes Gottes. Nach einer Versammlung merkt man das vielleicht noch gar nicht so, aber wenn Sie mal eine Woche lang mit Gottes Kindern zusammen sind und da wird nicht gestritten über Lehrfragen, sondern da wird Buße getan und der Geist Gottes kann wehen, Und da ist Gebetsgemeinschaft und dergleichen und Erweckung, neues Leben, Stärkung, tiefer Führung. Als ich jedenfalls damals nach dieser Jugendfreizeit wieder wegging in die Welt, stand auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dann guckte ich mir so die Leute an. Mensch, der guckt aber finster und die und der und die. Was haben die für einen finsteren Ausdruck in ihrem Gesicht? Wenn wir im Alltag selber sind, merken wir es gar nicht so. Aber wenn wir in der wirklichen Atmosphäre des Geistes Gottes sind und in dem Maße, als wir darin sind, dann merkt man das auf einmal. In viel höherem Maße noch hat das der Christus gemerkt, der gar nicht wusste, was Sünde ist. Gott hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, aus eigenem Erleben, völlig fremd, kommt in diese Atmosphäre hinein. Das ist schlimmer, als wenn einer, der im Schwarzwald oben geboren ist, 1000 Meter hoch, direkt vor BASF Ludwigsburg vielleicht hinheiratet und muss da die Dünste einatmen. So kam der Christus in diese Atmosphäre dieser Welt und das Leiden für ihn begann nicht erst in der Karwoche, sondern das ganze Sein in dieser Welt war eine Not und ein Leiden. Ja, der Ausdruck ihres Angesichts zeugt wider sie, von ihrer Sünde reden sie offen wie Sodom, Jesaja 3, Vers 9. Ist denn das nicht was Gutes, von ihrer Sünde reden sie offen? Da soll man doch Sünde ins Licht stellen. Alles, was ins Licht gestellt wird, ist Licht. Ist es denn was Gutes? Nun, es gibt zweierlei offenes Reden von der Sünde. Es gibt ein offenes Reden von der Sünde, das ist sehr gut und heilsam. In der Seelsorge, im Offenbarwerden, vor einem Bruder, vor einer Schwester, lieber Bruder oder liebe Schwester, so sieht es in meinem Leben aus. Wo man offenbar wird vor einem Bruder, vor einer Mutter in Christo oder wer es sei, der eine seelsorgerliche Aufgabe hat. Es gibt aber noch ein anderes offenes Reden von der Sünde. Das ist auch heute sehr weit verbreitet, wie in Sodom. Da redet einer offen von seiner Sünde in der Redaktionsstube einer Illustrierten oder eines Verlages. Sagen Sie mal, ich hätte eine Story für Sie. 7-mal verheiratet und geschieden. Bringen Sie das mal in Ihrem Blättle, was ich da alles erlebt habe. Also ich habe eine Story für Sie. Ja, das gibt einen Bestseller. Von der Sünde redet man offen, aber nicht in Buße und Beugung, sondern man brüstet sich mit der Sünde. Bücher darüber gibt es genügend, die lesen wir aber lieber nicht. Aber nun zurück zu 1. Mose 18. 1. Mose 18 ist ein wunderbares Kapitel, es wird mir immer größer, je länger ich mich damit beschäftige. Abraham bekommt eines Tages Besuch, Abraham, drei Männer kommen. Und der Abraham tut etwas, was man eigentlich nicht tut. Unhöflicherweise redet er nur einen an. Das macht man doch nicht. Wenn drei Brüder zu mir kommen, dann sage ich doch nicht, lieber Bruder, nimm Platz. Dann sage ich doch, ihr lieben Brüder, nimm Platz. Aber Abraham merkt, diese drei sind nicht gleichrangig. Einer ist der Herr. Einer nur hat Gnade zu geben. Die anderen beiden sind Gerichtsengel, die Sodom zerstören werden. Aber der eine ist der Herr. Der eine nur gibt Gnade. 18 Vers 3, Herr, wenn ich anders Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Und er übt sich in guter Gastfreundschaft, es werde ein wenig Wasser geholt und waschet eure Füße, lagert euch. Und dann ruft er schnell seine Sarah, Sarah, schnell, da wird was Gutes jetzt gemacht, eine gute Mahlzeit für diese drei Männer, was gibt es? Dickmilch, süße Milch, Kalbfleisch und Kuchen. Vers 6 bis 8. Wer sind denn diese drei? Der eine ist der Herr. Und nachher heißt es, Abraham blieb noch vor Jehova stehen. Jehova, Yahweh, wie wir das aussprechen wollen, der ewig Seiende, der Unwandelbare, der ich bin, der erscheint höchstpersönlich bei Abraham. Nun, der Name Jehova wird im Alten Testament sowohl auf den Vater, Gott den Vater, angewendet, wie auch auf den Sohn. Das hat schon Bruder Geier geschrieben in seinem Buch Die Lebenswurzeln, Band 1. Der hat sich alle diese Stellen einmal angeschaut. Jehova wird, Yahweh, wird für den Vater gebraucht, aber auch für den Sohn. Wer ist denn das nun hier, der bei Abraham erscheint? Kann das Gott der Vater gewesen sein, der hier als ein Mann erscheint, sich niederlässelnd ist? Niemals. Denn zweimal steht im Neuen Testament, niemand hat Gott je gesehen. Wenn es nun nicht Gott der Vater war und trotzdem Jehova Yahweh, wer war es denn? Der Herr Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus, das ist eine von den alttestamentlichen Erscheinungen Jesu Christi. Christus im Alten Testament ist ein großes und wunderbares Thema. Und wenn wir mal darauf achten, dann entdecken wir ihn an immer mehr Stellen. Geht es wie dem Abraham, der die Sterne zählt, 1, 2, 5 und immer mehr Stellen. Christus, geschichtlich handelnd, schon in 1. Mose 1. Christus in messianischen Weissagungen geweissagt. Früher lernte man die in der Schule, ich weiß nicht, wie es heute ist. Messianische Weissagungen, Weissagungen, die auf Jesus hindeuten, Leiden und Herrlichkeit. Und Christus in Typen voraus dargestellt, wie etwa der Josef ein Typ war. Erst hinab und dann hinauf, Erniedrigung und Erhöhung. Josef, Daniel, David, Salomo, ach, es gibt ja so viele Christus-Typen. Also geschichtlich tritt er selber auf, wie hier in 1. Mose 18, wie auch schon in 1. Mose 1. Mit dem Vater zusammen schuf er ja Himmel und Erde. Christus geschichtlich handelnd, Christus in messianischen Weissagungen voraus dargestellt und Christus in Typen abgebildet. So haben wir den Herrn Jesus auf dreierlei Weise im Alten Testament. Und da müssen wir mal auf die heilige Suche gehen. Dann wird das Alte Testament immer interessanter. Ich wurde sogar an etwas anderes erinnert beim Vergleich von 1. Mose 18 mit dem Neuen Testament. Paulus schreibt einmal in Philipper 2, dass der Sohn sich selbst erniedrigte von Stufe zu Stufe. Philipper 2, 5 bis 9 haben wir ja diesen Text von der gewaltigen Erniedrigung. Er, der Gott gleich war, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das war die erste Stufe, die innere Lösung. Er entäußerte sich selbst. Zweite Stufe, nahm Knechtsgestalt an und dann Menschengestalt. Wir wollen es mal lesen, Philipper 2. Manche Brüder sehen da 7 Stufen der Erniedrigung. Erniedrigung und dann die Erhöhung, wie Josef in Ägypten. Philipper 2, 5 bis 9. Die Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte, entäußerte, entleerte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Das in dem, das liebe ich hier nicht so. Das muss man auch nicht so übersetzen. Da steht einfach, er nahm Knechtsgestalt an und dann er kam in Gleichheit der Menschen. Schon ehe er in Gleichheit der Menschen kam, schon vor der Menschwerdung, schon ehe das Wort Fleisch wurde, schon vor Weihnachten, schon da hat sich der Herr Jesus erniedrigt, Knechtsgestalt. Und dann kam er auf die Erde. Knechtsgestalt, ist das hier nicht etwa eine Knechtsgestalt in Begleitung zweier Engel, die Fähigkeit haben, sich zu verleiblichen und als Menschen aufzutreten? Da tritt ebenfalls als ein Mann verleiblicht auch der Herr Jesus hier auf. Das ist doch schon eine wunderbare Erniedrigung. Und das erinnert mich in einer bestimmten Hinsicht an den Auferstandenen. Von dem Auferstandenen Christus, da lesen wir, er ist erschienen, erschienen, erschienen. Paulus gebraucht ja das Wort in 1. Korinther 15, erschienen, erschienen. Das heißt aber nicht bloß, dass es eine Vision war, eine Schau, dass man was gesehen hat. Der Herr Jesus ist erschienen. Das heißt ja bekanntlich, wir wissen das, der Auferstandene ist leibhaftig erschienen. Das bezeugen ja die Evangelien, das bezeugt auch Paulus, 1. Korinther 15, leibhaftig, Thomas hat ihn angefasst, sie haben ihn betastet. Und der Herr Jesus hat bekanntlich als der Auferstandene in den 40 Tagen gegessen. Er hat vor ihnen gegessen. Er erschien und er hat gegessen und damit seine Leiblichkeit dokumentiert, wenn auch eine andere, als wir sie heute haben. Er musste nicht essen. Er konnte aber essen. Und hier wird Ähnliches gesagt von dem Christus, längst vor der Menschwerdung. Er erschien und er aß. Und der Auferstandene, er erschien und er aß. Wunderbare Parallele. Und doch war es natürlich nicht genau dasselbe. Denn hier hatte Herr Jesus noch nicht jenen Auferstehungs- und Geistleib, den er nach der Auferstehung hatte. Aber doch eine wunderbare Parallele. Hier haben wir es mit dem Herrn Jesus zu tun und nun wird die Verheißung die Sarah soll einen Sohn bekommen, die wird fest terminiert, übers Jahr ist es soweit, Sarah wird einen Sohn haben. Und nun weiter, ab Vers 16, wo wir gelesen haben, die Gerichtsengel machen sich auf den Weg Richtung Sodom. Und nun gibt es eine Unterhaltung. Jehova sprach, Vers 17, in 1. Mose 18, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Und jener alte Kommentator, den ich zu Anfang genannt habe, Professor Eduard König Bonn, der schrieb in seiner Auslegung der Genesis des ersten Buches Mose dazu einen sehr schönen Satz. Zu dem 17. Vers, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Dazu schreibt Eduard König, darf ich Gott dem Abraham Nebenabsichten verbergen, nachdem ich ihnen meinen Hauptplan habe blicken lassen? Kann ich ihm und darf ich ihm dann noch Nebenabsichten verbergen? Das ist so eine Kleinigkeit, dass ich ihm auch Auskunft gebe, was ich in Sodom zu tun gedenke, nachdem ich ihnen meinen Hauptplan habe blicken lassen. Wo haben wir den Hauptplan? Das allererste, was uns gesagt wird, in 1. Mose 12 von Abraham, wo diese Abrahamsgeschichten beginnen, gleich am Anfang, 1. Mose 12, 2 und 3, da haben wir die siebenfache Verheißung Gottes. Da haben wir den Hauptplan. Das mit Sodom war gewissermaßen im Plane Gottes eine Nebenaffäre. Der Hauptplan, den haben wir tatsächlich 1. Mose 12, 2 und 3, die siebenfache Verheißung Gottes. Ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und das wird noch erweitert in 1. Mose 22, nach bestandenem Examen mit dem Isaak, mit der Bereitschaft, ihn nicht vorzuenthalten. Da wird das noch erweitert, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Alle Nationen, alle Geschlechter der Erde, durch den Samen Abrahams, durch die Nachkommenschaft des Abraham gesegnet werden. Das ist der Hauptplan Gottes. Und der Hauptplan Gottes, der läuft auf einen Mann zu. Und der heißt Christus. So sagt Paulus einmal kühn in Galater 3, Vers 16, der Same Abrahams, welcher ist Christus? Christus ist zutiefst und zuletzt derjenige, durch den und in dem alle Nationen und alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Aber zwischen Abraham bis hin zu Christus, da läuft eine Linie, wie wir wissen. Aus Matthäus 1 wissen wir ja etwas von dieser Auswahllinie. Das ist wie ein Strom, der verbreitert sich zunächst und umfasst dann nachher ein ganzes Volk, nämlich das Volk Israel, das ja auch Heilsträger ist. Man kann dann auch auf die Einzellinie kommen, auf die Linie der Stammväter und Stammmütter, wie Matthäus 1 das tut. Aber auch für das Volk Israel gilt das in besonderer Weise. Das Volk Israel ist eingeschlossen in besonderer Weise in diesen abrahamitischen Segen. Und hier in 1. Mose 12, 2 und 3, da wird schon vieles deutlich, was nachher auch für das Volk Israel gilt. Gott macht sein Verhalten zu den Menschen und Völkern abhängig davon, wie sich diese Menschen und Völker zu seinem Auserwählten stellen. Ich will segnen, die dich segnen, und der, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Das gibt nachher auch Stellen im Alten Testament, die dasselbe für Israel sagen. Wie die Völker sich zu dir verhalten, verhalte ich mich zu denen. Bis hin nach Matthäus 25, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder. Das habt ihr mir getan. Und entsprechend gehe ich mit euch, den Völkern, den Menschen, um im Gericht. Wunderbare Linien. Das ist also der Hauptplan. 1. Mose 12, 2 und 3, das ist der Hauptplan. Und mit Recht sagt Eduard König, kann Gott dem Abraham Nebenabsichten verbergen, nachdem ich ihnen meinen Hauptplan habe blicken lassen? Wie ist das nun mit uns? Müssen wir sagen, ja, das war ja nun auch der Abraham. Den Abraham hat Gott in seinen Hauptplan blicken lassen, aber wir sind ja schließlich kein Abraham. Oder hat uns Gott vielleicht auch in seinen Hauptplan blicken lassen? Da müssen wir doch sagen, erst recht. als die Glieder des Leibes des Christus. Wir haben, was Abraham noch nicht hatte, wir haben eine ganze Bibel. Wir haben wahrlich wunderbare Linien in viel mehr Details, als sie Abraham wohl geschaut hat, sehen wir in den Hauptplan Gottes. Wenn man auf der Langensteinbacher Höhe spricht, dann hängt ja da zur Linken ein Spruch, auf dem steht 1. Korinther 4, Vers 1. Und was steht in 1. Korinther 4, Vers 1? Dafür halte man uns, nicht nur mich, sagt Paulus, sondern uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Sogar in die Geheimnisse Gottes sollen wir Einblick haben. Geheimnis des Leibes Christi, Geheimnis der Verstockung Israels, Geheimnis des Willens Gottes, das all und daran aufzubringen. Alles Geheimnisse Gottes, in die sollen und dürfen wir Einblick haben, in seinen Hauptplan bis zum Ende. Da verstehe ich auch die Kühnheit mancher Brüder. Es gibt ja Brüder, die sind kühner als ich. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit Aussagen über die allernächste Zeit. Ich gehe lieber auf Zukunftsprophetie in größeren Zügen. Ja, tausende Äonen, da kann man wenig falsch machen. Da ist alles ziemlich klar im Worte Gottes. Aber was 1983 geschieht, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wann die letzte Jahrwoche beginnt. Aber ich verstehe im Ansatz ein wenig die Kühnheit mancher Brüder, die kühner sind als ich. Und in gewissem Sinne haben sie auch recht. Ob da Daten und Termine inbegriffen sind, weiß ich zwar nicht. Aber dass Gott uns kundtut, was er tun will, das verstehe ich dann von hier aus doch sehr gut. Ja, dazu gehört aber, dass wir zunächst Diener Christi sind. Denn bevor es heißt, 1. Korinther 4, 1, Verwalter, Ökonomen der Geheimnisse, Haushalter der Geheimnisse, da muss man zunächst Diener Christi sein, sonst natürlich können wir überhaupt nicht damit rechnen, dass uns Gott zu Geheimnisträgern macht. Und dass wir unser Ohr am Munde Gottes haben wie ein Abraham, dass wir Hörende sind, Hinhörende, mit dem Herzen Hörende, um auch nach dem Gehörten zu tun. Aber nun weiter, 1. Mose 18. Die Gerichtsengel machen sich auf den Weg und es scheint so, die Gäste wollen sich verabschieden, die drei Männer, die bei Abraham waren. Aber der Herr zögert oder der Abraham hält noch einen Moment inne. Vers 22, Abraham aber blieb noch vor Jehova stehen. Professor König schreibt in seiner Auslegung, dass das wohl aufgrund einer alten jüdischen Quelle eigentlich andersherum gelautet habe. Jehova blieb noch vor Abraham stehen, aber das habe man in heiliger Ehrfurcht geändert. So ähnlich wie man auch es sich nicht vorstellen kann, dass wir Gott segnen, gesegnet sei, der uns gesegnet hat, Epheser 1, Vers 3, weil es doch heißt, das Geringere wird vom Größeren gesegnet. Und so hat man hier auch gemeint, das geht doch nicht, dass der Herr stehen bleibt vor einem Menschen, der Mensch blieb stehen. Aber ursprünglich habe das gelautet, Jehova blieb vor Abraham stehen. Naja, beide Lesarten werden ihre Berechtigung haben. Der Herr hat innegehalten, der Abraham, der hat noch was auf dem Herzen und der Abraham blieb auch stehen. Und beide gingen aufeinander zu und nun kommt dieses wunderbare priesterliche in den Riss stehen. Und das zeigt uns etwas davon, dass doch dieser Abraham schon zu seiner Zeit vertraut war mit göttlichen Grundsätzen. Mit Grundsätzen Gottes, die eine große Rolle spielen in der ganzen Bibel. Ein göttlicher Grundsatz lautet, und er zieht sich durchs Alte Testament sehr deutlich hindurch, Gott behandelt nicht Gerechte und Gottlose in gleicher Weise. Gott macht einen Unterschied zwischen Gerechten und Gottlosen. Wie kühn sind doch diese alttestamentlichen Beter, davor stehe ich immer wieder mit Staunen. Tu deine Augen auf und sieh, mach deine Augen auf und höre. Oder wie der Mose kühn betet in 2. Mose 32 und appelliert an Gottes Verantwortung. Du hast sie doch aus Ägypten herausgeführt und appelliert an Gottes Ehre. Was werden die Ägypter sagen, wenn du mit Israel nicht zum Ziel kommst? Kühne Beter. Dass wir meinen, es geht an die Grenze der Dreistigkeit und Frechheit, aber Gott sieht das Herz an und Gott macht diesen alttestamentlichen Betern keinen Vorwurf, wenn sie appellieren, du hast gesagt, und das erwarte ich nun von dir. Wenn sie in dieser kühnen Weise Gott an sein Wort erinnern, das liebt Gott, das liebt Gott. Auch wir dürfen uns auf die Verheißung Gottes stützen und dann beten, du hast gesagt. So beten die Männer der Bibel. Und hier auch der Abraham ganz kühn.
sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Du wirst doch wohl nicht Gerechte und Gottlose in gleicher Weise behandeln. Der Lott hat mir neulich eine Postkarte geschrieben, dass er meint, er kriegt einen Hauskreis zusammen in Sodom Süd, wenn ich das mal ein bisschen veranschaulichen darf. Er meinte, auf 40 bis 50 Leute würde sein Hauskreis schon im Laufe der Zeit kommen. Ich habe zurückgeschrieben oder telefoniert, ich sage es jetzt mal mit unserer modernen Art, Lott, wie viel hast du denn schon bei dir gehabt in der Wohnung? Ja, im Moment bin ich noch allein mit meiner Familie. Die Schwiegersöhne waren auch mal da, die sind aber wieder gegangen, die kommen nicht mehr. Aber ich hoffe schon, dass aus Sodom noch eine Menge kommt. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Oh Gott, du machst doch wohl einen Unterschied zwischen Gerechten und Gottlosen. Das ist eine Linie, die zieht sich als göttlicher Grundsatz durch das ganze Alte Testament, durch die Psalmen besonders, durch die Sprüche. Schon der allererste Psalm, der schreibt ja davon. Und das geht durch die ganzen Psalmen, immer diese Gegenüberstellung, Gerechte, Gottlose, Gerechte und Gesetzlose. Der erste Psalm stellt ja schon gegenüber den glückseligen Mann, der sich hält an das Wort Gottes, der seine Lust hat an der Tora, und der ist wie ein Baum, während die Gottlosen, die Gesetzlosen sind haltlos wie die Spreu. Sie werden von jedem Wind hin und her bewegt, sie haben keinen Halt im Leben. Und in den Sprüchen haben wir das ja auch. Wir wollen nur mal aus Sprüche 10 einige Worte lesen. Buch der Sprüche, Kapitel 10. Vers 2 und 3 und 6 und 7. Sprüche 10. Schätze der Gesetzlosigkeit nützen nichts, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode. Jehova lässt die Seele des Gerechten nicht hungern, aber die Gier der Gesetzlosen stößt dahin weg. 10 Vers 6. Dem Haupte des Gerechten werden Segnungen zuteil, aber den Mund der Gesetzlosen bedeckt Gewalttat. Das Gedächtnis des Gerechten ist zum Segen, aber der Name der Gesetzlosen verwest. Und so haben wir viele, viele Aussagen in den Psalmen und Sprüchen, dass Gott nicht den Gerechten und Gottlosen gleichermaßen behandelt, sondern der Gerechte steht unter dem Wohlgefallen, der hat Glück, Gelingen, Erfolg, und der Gottlose, mit dem geht's bergab. Wenn es dann doch mal anders kommt, wenn es dann doch mal Fälle gibt, wo es den Gottlosen gut geht, dann kommt ein alttestamentlicher Beter wie Asaph, Psalm 73, in eine arge innere Bedrängnis. Und Asaph sagt im 73. Psalm, also bald wäre es mit mir aus gewesen, bald wäre ich vom Glauben abgekommen, als ich nämlich gesehen habe, da ist ein Gesetzloser, ein Gottloser und dem geht's gut. Mehrere sogar, viele sogar. Das entspricht doch, oh Herr, gar nicht den Linien deines Wortes. Also ich wäre fast irre geworden, sagt Asaph, weil ich sehe, Gottlosen geht's gut, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und er hat sich erst beruhigt und er kommt erst wieder ins innere Gleichgewicht, so sagt er in Psalm 73, als ich ging ins Heiligtum und merkte auf ihr Ende, ach so, dann ist doch der große Unterschied. Und wir wissen ja auch aus dem Buche Hiob, dass das nicht immer nach dieser Regel geht, sondern dass es einmal so sein kann, dass gerade der Gerechte schwer angefochten wird. Und aus dem Neuen Testament wissen wir es erst recht, die Gemeinde hat keine irdische, sondern himmlische Berufung. Uns ist nicht gesagt, wenn du fromm bist, geht dir's gut. Und bleibt dir jede Anfechtung, Leid, Not erspart. Also der Grundsatz zieht sich durchs Alte Testament, Gott behandelt grundsätzlich Gerechte und Gottlose verschieden, und darauf stellt sich ja der Abraham. Und er hat sogar auch schon etwas von einem anderen göttlichen Grundsatz gehört oder geahnt, der Grundsatz der Stellvertretung. Der Grundsatz der Stellvertretung, der ja eine so große Rolle spielt, letztlich auf Golgatha. Wenn es dem Lot gelungen sein sollte, in Sodom seinen Hauskreis zusammenzubringen, und der Hauskreis ist gewachsen, 10, 20, 40, 50 Leute kommen da Abend für Abend, jede Woche mal bei den Lots da zusammen, willst du nicht um ihretwillen sogar der ganzen Stadt vergeben? Das hätte sich ja natürlich auch Buße vorausgesetzt, wie im Falle Ninive. Ninive ist ja ein Beispiel, wie eine Stadt verschont werden kann. Das kann Gott schenken. Und wenn wir diese Linie ausziehen in die Gegenwart, dann können wir einmal sagen, Bedeutung der Gläubigen für eine Stadt, Bedeutung eines Hauskreises für eine ganze Stadt, das sehen wir nicht, das fühlen wir nicht. Und trotzdem gibt es eine solche Bedeutung eines Hauskreises, eines Kreises der Gläubigen für eine Stadt. Bedeutung der Beter in einem Lande für das ganze Land. In 2. Thessalonicher 2 steht mal was von den Aufhaltenden. Und die Aufhaltenden, darunter verstehen wir im Allgemeinen die gläubige Gemeinde und den in ihr wirkenden Heiligen Geist. Das und der Aufhaltende 2. Thessalonicher 2. Und nun sah ich eine alte Auslegung von Professor Ströter. Und Professor Ströter sagte, ja, das Aufhaltende war auch nach seiner Meinung die Gemeinde und der Gottesgeist in der Gemeinde. Nun gibt es ja Leute, sagte Ströter, die sagen, das Aufhaltende ist der Staat. Nun gut, läuft auf das Gleiche hinaus, denn der Staat existiert ja doch nur durch die Gebete der Kinder Gottes. So eine große Meinung hatte er von den Gebeten der Kinder Gottes für einen Staat. Und wir sollen ja Fürbitte tun für alle, die in obrigkeitlicher Stellung sind und so weiter, vor allen Dingen sogar für alle Menschen. Das hat eine große, gewaltige Bedeutung. Wie Sie es mit dem Wahlzettel halten, das überlasse ich Ihnen. Da kann man nicht pauschal etwas dazu sagen. Aber eines möchte ich sagen, viel bedeutsamer als der Wahlzettel ist jedenfalls das Gebet. Das Gebet für alle Menschen, das Gebet für die Obrigkeit. Wenn wir nun die Linien ausziehen in unsere Zeit hinein, dann könnte ja mancher sagen, oh Gott, warum hast du dann im letzten Krieg Wuppertal, Barmen, Wuppertal, Elberfeld, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Hamburg und so weiter und so weiter. Ich wohnte damals in der Gegend am Südrand des Ruhrgebietes und deshalb nenne ich mal die Städte zuerst, da habe ich das so gesehen. Wenn ich gerade ausschaute und da war es am Himmel hell in der Nacht von einem riesigen Brande, dann war das Essen. Halb links war Duisburg, ganz links war Düsseldorf. Am nächsten Tag war die Sonne verdunkelt von dem Rauch und da kamen Papierfetzen und alles herunter da auf Mettmann. Rechts war Wuppertal dran. Ja, da gab es doch so viel Fromme in Wuppertal, in dem frommen Wuppertal, wo es heute noch so viele fromme Verlage gibt und alles Mögliche, viele fromme Kreise, Erweckungsgebiet, Pietismus wie Stuttgart auch wieder auf andere Weise. Und die wurden trotzdem zerstört. Oh Gott, warum hast du diese Städte nicht verschont um der 50, und das waren mehr wie 50, bin ich aber sicher, vielleicht 500, die in einer solchen Stadt im lebendigen Glauben standen, die Beter waren auch, und die doch sicher auch gebetet haben, Herr, du kannst auch diese Stadt verschonen, dass die Bomben nicht gerade auf uns fallen, sondern auf andere. Ja, warum hat Gott es nicht gemacht? Ich meine, erstens sind natürlich die Gedanken Gottes immer höher als unsere Gedanken. Wenn ich vorhin gesagt habe, Gott lässt uns in seinen Hauptplan schauen und da ist es ein kleines, dass er uns auch in Nebendinge einweiht, so gilt doch auch ein Wiederum steht geschrieben. Und dies Wiederum steht geschrieben, das haben wir in Jesaja 55, 8 bis 9. Immer wieder gibt es auch rätselhafte Führungen Gottes und er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so hoch wie der Himmel über der Erde ist, sind meine Gedanken über euren Gedanken. Dass wir nicht jedes Handeln Gottes verstehen, jede Führung im Leben Einzelner oder auch Schicksalsschläge, wie man so sagt, und Katastrophen in großem Maßstab, da kriegen wir nicht immer die Erklärung fix und fertig geliefert oder gar im Voraus schon mitgeteilt, auch nicht als Gläubige. Das müssen wir auf der anderen Seite festhalten. Aber warum es im letzten Krieg kein Verschonen dieser Städte gab, da möchte ich meinen, das sagt uns die Bibel schon. Trotz der vielen Gläubigen und obwohl das bei Sodom möglich gewesen wäre, ein Verschonen, wenn es nur 10 Gläubige gegeben hätte, echte, gerechte. Da steht ein anderer göttlicher Grundsatz und das war der schwerwiegendere und der steht in Jeremia 30, Vers 16. Jeremia 30, Vers 16 heißt es im Blick auf Israel, darum sollen alle, die dich fressen, gefressen werden und alle deine Bedränger sollen insgesamt in die Gefangenschaft gehen und deine Berauber sollen zum Rauber werden und alle deine Plünderer werde ich zur Plünderung hingeben. Wie die Völker mit Israel verfahren, so bekommen sie es auf ihren Kopf zurück. Und das sieht man ja auch, wenn man da in diesem Buch so durch die 75 Jahre wandert. Da sieht man, Gott will Fischer schicken, die Zionisten, Gott will Jäger schicken, die Antisemiten. aber dann auch das Vergeltungsgericht. Nun, die 10 Gerechten gab es in Sodom nicht. Irgendwie hatte Abraham ein feines Empfinden, also wenn es nicht einmal 10 gibt, bei 10 höre ich auf. Dieses Gebet des Abraham erinnert ja an ein Feilschen und Handeln in einem orientalischen Markt. Wir Deutschen sind es ja nicht gewohnt und Sie werden wahrscheinlich am Schluss dieser Stunde dann nicht an den Büchertisch gehen. Liebe Frau Schumacher, statt 1980, 1930, 1850, 1817, 16. Ach, wir können noch mal was runterlassen, aber wir dürfen es nicht. Preise sind gebunden eigentlich in Deutschland. Da müssen wir schon ganz verschenken, das Buch. Das ist man in Deutschland nicht gewohnt. Im Orient ist das ja in vielen Ländern, Völkern und Bazaren üblich. Da geht es gar nicht anders, dass man sagt, was der nennt, ist nur Ausgangspunkt. Und jetzt geht es feilschen los. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Abraham hat ein feines Empfinden. Jetzt höre ich auf. Wenn es dem Lot nicht einmal gelungen ist, 10 in sein Haus zu bringen und 10 Leute durch sein leuchtendes Beispiel zu bekehren, natürlich nicht zu Jesus, der war noch nicht auf diese Welt gekommen, aber doch zu einem ordentlichen Leben als Gerechter, dass sie sich der Sünde enthalten und Buße tun, wenn es nicht einmal 10 sind, wenn das bloß seine eigene Familie ist, seine eigene Familie, die tauchten ja nicht viel, oder wenn es er nur selber ist, die Gerechtigkeit des einen Lot reicht nicht aus. Also 10 müssten schon sein. Da hört der Abraham irgendwie auf. Die 10 Gerechten gab es in Sodom nicht. Es gab nicht einmal 2, 3 oder 4 oder 5 Gerechte. Das sehen wir ja nachher, als das Gericht kommt, in 1. Mose 19. Zwar hat der Engel strikten Befehl, und das ist etwas Wunderbares im Blick auf die Treue Gottes. Lot war ein Gerechter. Lot ging nicht nach Sodom, um sich zu amüsieren. Lot ging nach Sodom, um es zu reformieren, zu verbessern, soweit es Menschen möglich war, ein leuchtendes Vorbild zu sein und Gerechtigkeit zu schaffen. Ist ihm nicht gelungen. Auch in seine eigene Familie drang die Sünde tief hinein und sie hingen am Götzendienst und an den Gräueln Sodoms. Als er seinen Schwiegersöhnen sagt, nachher, 1. Mose 19, als die Engel kommen, macht euch heraus, die bekommen eine Chance, die bekommen eine Gelegenheit. Aber die lachen und spotten, ach, was der alte Mann da wieder für Dinge erzählt, das gibt's doch gar nicht. Unsere Stadt soll zerstört werden, die lachen ihn glatt aus und spotten. Seine Frau kommt mit heraus, aber entgegen dem strikten Befehl, sich nicht umzudrehen, kann sie es doch nicht lassen, noch einen Blick auf die geliebte Sündenstadt zu werfen. Ich muss doch sehen, was ist denn da los? Und er starrt zur Salzsäule. Und seine Töchter, die taugen ja bekanntlich auch nicht viel, haben nur die eine Sorge nach der Herausrettung aus Sodom, wo kriege ich einen Mann her, das Allerwichtigste im Leben, und zwar schleunigst und sofort, und werden die Mütter von Moab und Ammon. Ja, Lot war der einzige Gerechte, Lot war der einzige. Und die Gerechtigkeit des einen reichte nicht aus zur Verschonung dieser Stadt, und so kam das Gericht nahm seinen Lauf, eine Stadt, umgekehrt von Gott. Der Ausleger Eduard König vermutet zu Kapitel 19, Vers 24 und 28, Blitzes Flammen eines Gewitters hätten die reichen Asphaltlager, die Erdharzquellen, von denen wir 1. Mose 14, Vers 10 lesen, Blitzes Flammen eines Gewitters hätten die Erdharzquellen, Asphaltlager und Schwefelquellen des Tales Siddim entzündet. Nach dem Ausbrennen der Asphaltlager sei die ganze Ebene eingesunken. Andere Ausleger haben von einem tektonischen Erdbeben, Vulkanausbruch und dergleichen geschrieben. Wie immer das im Einzelnen auch war, das Gericht fand statt, aber Gott in seiner großen Treue hat den Engeln gesagt, der Lot muss raus. Ihr kriegt erst in dem Moment die Ampel auf grün, wenn der Lot draußen ist. Und der Lot hat es gar nicht eilig. Ach, was ein Trauerspiel. Gerettet wie ein Brand aus dem Feuer. Hoffentlich geht es uns nicht so am Tage der Entrückung. Man ist ja versucht, hier die Linien zu verlängern, in unsere Zeit hinein. Wir erwarten eine Errettung durch den wiederkommenden Christus. Hoffentlich sind wir dann nicht in Sodom, aber der Lot war nicht in Sodom, sich zu amüsieren. Und wir wollen bitte auch vorsichtig sein, die Linien zu verlängern. Wir wollen nicht sagen, ach, macht nichts aus, ob meine Frau, Kinder, ob die nicht den Weg des Evangeliums gehen, bei der Entrückung kriegen die ja alle erst durch einen Engel ein Angebot. So, bitteschön, es ist soweit, Jesus kommt wieder, wollt ihr nun endlich euch bekehren? Wenn ein Mensch ein hartgesottener Sünder ist, dann hat er auch dann in dem Moment bloß ein Lachen übrig. Das sehen wir bei den Eidamen des Lot. Und da wollen wir uns bitte auch nicht darauf verlassen, dass da alle nur, weil sie Familienangehörige von Gläubigen sind, ein Angebot kriegen. Weiß gar nicht, ob du da noch lebst, ob du da noch klar denken kannst. Heute müssen wir zum Herrn kommen. Heute. Heute, so du seine Stimme hörst, verstocket eure Herzen nicht. Ja. Und der Lot selber, der Engel sagt in 1. Mose 19, nun Lot, nun beeil dich doch mal ein bisschen. Aber er war in den Augen seiner Eidame, seiner Schwiegersöhne, wie einer, der Scherz treibt. Und 1. Mose 19, 22 sagt der Engel klipp und klar, ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Lot war ein Gerechter, Lot blieb ein Gerechter. Er hatte sich im Innersten seines Herzens nicht dem Wesen Sodoms ergeben. Und deshalb ist auch Gott diesem verirrten Gerechten treu, in wunderbarer Treue, und hat dem Engel gesagt, der muss heraus. Und der Lot hat es gar nicht eilig und der Engel drängt und mach doch mal endlich, ich habe ja schließlich auch zu tun. Ich muss ja doch nun hier mal anfangen und schau doch nicht um dich und Töchter, Schwiegersohn, Frau und vielleicht noch möglichst viel Gepäck und was ihr alles mitnehmen wollt. Nun lass mal los und löse dich von dem Sodom. Das ist nicht mehr zu retten, du kannst ja nichts mehr machen, Lot, raus. Eile doch endlich, eile, rette dich dorthin, ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Treue Gottes zu einem verirrten Gerechten, aber immerhin zu einem Gerechten. Und jetzt noch ein letzter Gedanke, dann bin ich am Schluss, und dieser letzte Gedanke soll Evangelium sein. Die Gerechtigkeit des einen, so haben wir gehört, reichte nicht aus. Die Gerechtigkeit des einen Lot reichte nicht aus, um Sodom vor der Zerstörung zu bewahren. Aber wir wissen um die Gerechtigkeit eines anderen einen. Und die Gerechtigkeit dieses einen reicht aus. Und wenn wir da mal hineinschauen in Römer 5, dann sehen wir etwas von einem anderen Gerechten. Das war allerdings kein verirrter Gerechter, sondern der ging seinen Pfad nach dem Wohlgefallen des Vaters. Jesus Christus heißt dieser eine Gerechte. Und da lesen wir in Römer 5, 18, 19, die Gerechtigkeit des einen reicht aus für alle Menschen, nicht bloß für eine Stadt. Römer 5, 18, 19, also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verurteilung gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn gleich wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Und 2. Korinther 5, das herrliche Kapitel von der Versöhnung. Einer für alle, lesen wir dort. Einer für alle. Und das sollten wir mitnehmen, wenn wir manches vergessen. Einer für alle, auch für dich, auch für mich, für jeden. Natürlich muss das angenommen werden. Persönlich bejaht, sonst laufen wir in der Weltgeschichte herum, obwohl der Herr Jesus sein Blut für uns vergossen hat, als unerlöste Menschen. Als subjektiv Unerlöste, obwohl objektiv die Erlösung bereit ist für jeden. 2. Korinther 5, Vers 15, und er ist für alle gestorben. Ja, noch vorher, Vers 14. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist. Einer für alle. Und Paulus urteilt kühn, somit alle gestorben sind. Allen kommt das zugute. Aber es muss angenommen werden, sonst bleibt man vorerst unter dem Zorne Gottes, als sei man nicht erlöst und ist es praktisch nicht, subjektiv nicht, hat es nicht genommen, hat es nicht dankbar verwertet. Für alle Menschen ist eine durch die Gerechtigkeit des einen Heilung, Rettung bereitgestellt, verschonen vor dem Gericht und dem Zorn Gottes. Und in dieser alle Menschen sind auch die Bewohner des einstigen Sodom nicht ausgeschlossen, Und wir haben in der Bibel, wenn wir weitersuchen, durchaus hoffnungsvolle Worte für die Bewohner des einstigen Sodom. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, es wird den Bewohnern von Sodom erträglicher ergehen als den Leuten von Kapernaum, die Jesus gehört hatten und nicht Buße getan. Und die hätten, sagt Jesus, der ja in die Herzen aller Menschen schaut, der sogar weiß, was ein Mensch in einer bestimmten Situation getan hätte, in die er niemals kam, da sagt der Herr Jesus, die hätten Buße getan in Sodom, wenn mein Evangelium unter ihnen verkündigt worden wäre. Oder sagen wir, dann wäre es ja eigentlich ein Erfordernis der Gerechtigkeit Gottes, dass die auch mal was zu hören kriegen, wenn sie bußbereit gewesen wären oder sind. Sie leiden des ewigen Feuers Pein, aber nicht für immer. Einmal erfüllt sich Hesekiel 16 und Hesekiel 16 sagt uns in den letzten 11 Versen etwas sehr Tröstliches, etwas sehr Wunderbares, auch für die Bewohner von Sodom. Hesekiel 16 sagt uns in den letzten 11 Versen etwas über Wiederherstellung und Wiederbringung. Sie werden wiedergebracht zurück in den früheren Stand, zurück auf diese Erde. Natürlich nicht in strahlender Geistleiblichkeit auferweckt, sondern zurück auf diese Erde als Menschen von sterblichem Fleisch und Blut. So etwas gibt es auch nach der Schrift. In Hesekiel 16, 53 bis 63 wird uns kundgetan, dass Gott Samaria, Jerusalem, Sodom, dass er all die wiederbringt und wiederherstellt. Und schon Professor Ströter hat geschrieben, während Israel zerstreut war in alle Völker und die Wiederbringung Israels eine Rückführung von allen Ecken und Enden der Erde ist, so verhält es sich anders bei den Bewohnern des einstigen Sodom. Die sind alle im Totenreich und deren Wiederbringung kann nur geschehen durch Auferweckung aus dem Tode zurück auf diese Erde. Das hat Gott verheißen. Da, wo heute bloß ein Pottascherwerk ist und ein Postamt und dann inzwischen einige Hotels, wo manche mit Ausschlag behaftete und so gute Hilfe bekommen, da wird einmal wieder eine Stadt sein und Gott wird durch Auferstehung jene Leute von Sodom, die Buße getan hätten, wie Jesus sagt, denen wird er die Gelegenheit geben. Und als Missionare benutzt er ausgerechnet die, die noch mehr gesündigt haben als Sodom, nämlich Leute von der größeren Sündenstadt Jerusalem. Und da steht in Hesekiel 16, lesen Sie mal diese letzten 11 Verse, wenn Sie die noch nicht kennen, 53 bis 63, Jerusalem wird Sodom trösten. Jerusalem wird Sodom Trost zusprechen, sicherlich auch Heil anbieten. Wenn wir das nämlich machten, dann würden wir sagen, na, für euch erbärmliche, schreckliche Sünder hat Gott auch noch eine Rettung übrig, nachdem ihr so lange in den Qualen wart. Ihr dürft auch noch ein bisschen einen letzten Platz im Himmel vielleicht kriegen, wenn ihr euch endlich bekehrt, ihr schamlosen Sünder. Aber so macht es Gott nicht. Er schickt andere Missionare, nicht die stolzen, hochmütigen Frommen, sondern da schickt er Leute, die nach dem Urteil Gottes mehr gesündigt haben als Sodom. Und das werden sehr demütige Missionare sein. Die Leute von Jerusalem, die werden nach Sodom heruntersteigen und werden den Auferweckten sagen, wir haben in den Augen Gottes viel Schlimmeres gemacht als ihr. Uns war viel mehr gegeben. Wir waren die heilige, geliebte Gottesstadt und unser Abfall war schlimmer wie euer Abfall. Uns, mit den Leuten von Jerusalem, kommt Gott zu einem neuen Anfang. Der Ehebund, der heilige Ehebund wird erneuert und der Herr, der Messias, ist erschienen und er wohnt jetzt auf dem Zionsberg und er fängt neu mit uns an und hat uns alles vergeben. Tröstet, tröstet sein Volk. Und euch gibt es auch Trost und Heil und für euch gibt es auch die Möglichkeit der Buße. Und wenn der Herr Jesus sagt, schon zu seiner Zeit hätten die Buße getan, dann werden sie es ja wohl, nachdem sie noch 2000 Jahre länger des äonischen Feuers Pein erfuhren, erst recht tun. Also ist Hoffnung auch für die Leute von Sodom, also ist Hoffnung für alle, für jeden, für alle Menschen, nicht um die Gerechtigkeit willen des Lot, nicht um die Gerechtigkeit willen eines Menschen, die reicht in keinem Falle aus, sondern um die Gerechtigkeit des einen, Jesus Christus, und auf diese Gerechtigkeit des einen wollen auch wir uns ganz stützen und verlassen. Amen. Amen.